Willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Folge von The Martial Arts Show 2.0. Podcast-Host Khalid und mein Gast heute ist Daniel Weichel. Wir reden über seinen Werdegang zum Kampfsport, der Weg in die MMA-Szene, über die bescheidenen Anfänge damals in Deutschland und vieles mehr. Seid gespannt.
Da ist er. Hallo, wie geht's
dir? Servus, alles gut, danke dir.
Super, super. Freut mich. Ja, die Legende habe ich jetzt auch mal im Podcast hier. Also für viele Deutsche oder allgemein für die MMA-Szene bist du ja auf jeden Fall eine Legende, definitiv ein Pionier des Sports. Deswegen fühle ich mich auch sehr geehrt, dich hier im Podcast zu haben. Cool. Ja, ich würde einfach sagen, wir können loslegen. Stell dich den Leuten kurz vor, wer du bist und was du so machst.
Genau, also ich bin Daniel Weichel, kämpfe für Bellator und trainiere in Frankfurt im MMA Spirit. Und im Moment steht für mich am 18. November bei Bellator 288 der Kampf gegen Akhmed Magomedov.
Ja, das ist auf jeden Fall ein sehr interessanter Kampf, worauf auch viele sich freuen und den Kampf kaum erwarten können. Ja, du bist ja schon sehr, sehr lange im Kampfsport dabei. Bevor wir in die ganzen Details gehen und alles, wie bist du eigentlich zum Kampfsport gekommen? Weil du warst ja schon mit 18 direkt Profi und da war MMA vor allem in Deutschland ja noch relativ neu. So, wie bist du überhaupt zum Kampfsport gekommen?
Das war zum Kampfsport, bin ich so mit 13, 14 gekommen, zum Jiu-Jitsu. Das war damals so ein kleiner Verein bei uns in der Gegend. Und ich muss aber sagen, dass schon Jahre davor die Begeisterung für den Kampfsport einfach da war durch Van Damme-Filme, Bud Spencer, alles, was da war, habe ich mir angeguckt und war schon immer da Kampfsport fasziniert. Und irgendwann bin ich halt zu so einem Anfängerkurs gegangen und von da an war so der erste Step gemacht. Da war ich in dem Verein und in dem Verein war jemand, der auch Brazilian Jiu-Jitsu trainiert hat und ja, mit dem war ich richtig cool und der hat mich dann eben mitgenommen, dann irgendwann mal hat gefragt, ob ich Bock habe auf Brazilian Jiu-Jitsu und dann habe ich gesagt, auf jeden Fall. Ja, ich war immer schon offen für Neues da, beziehungsweise ich wollte immer schon da alles aufsaugen und dann, bin ich da mit und vom Brazilian Jiu-Jitsu war dann der Step zum MMA im Prinzip über die Gracies, die damals MMA gemacht haben, war ich da sehr inspiriert und habe dann da eben den Sprung gemacht sozusagen.
Ja, das ist ja auch sehr, sehr interessant, weil du hast ja wirklich auch früh angefangen. Ich meine, wenn man das jetzt so zurückrechnet, du hast gesagt mit 13, 14, das heißt so 97, 98, so um den Dreh, wo MMA allgemein erstmal vier, fünf Jahre existiert hat. Und das müssten dann wahrscheinlich einer der ersten Vereine in Deutschland gewesen sein, die überhaupt Jiu-Jitsu gemacht haben, ne?
Ja, es gab in der Tat damals nicht so viel. Damals war das in Wetzlar. Der Mario Stapel hat da Brazilian Jiu-Jitsu unterrichtet. Zu dem bin ich damals gegangen. Es gab auch damals schon noch ein paar andere. Der Björn Friedrich hat schon Brazilian Jiu-Jitsu unterrichtet. Ja, und der Franco De Leonardis hat auch damals, glaube ich, schon Jiu-Jitsu gemacht. Ja, aber ja, wie du sagst, das war alles relativ im Kommen, ja.
Ja, und deswegen ist das auch so beeindruckend, da du bist ja immer noch dabei, direkt vom Start und immer noch auf dem höchsten Level. Was hast du davor so gemacht? Normal Fußball gespielt oder gar kein Sport oder komplett dann?
Doch, ich bin durch viele Sportarten gegangen. Ich habe natürlich Fußball gespielt, ja, wie wahrscheinlich die meisten Kids in der Jugend. Ich habe auch so Leichtathletik gemacht, ich habe Tischtennis gespielt, ja. Aber ich habe eigentlich schon relativ früh gewusst, dass ich dass es mich zum Kampfsport zieht. Ja.
Ja, das auf jeden Fall. Man merkt definitiv, dass das deine Leidenschaft ist. Und du bist ja dann auch in relativ kurzer Zeit dann schon Profi geworden, so 4, 5 Jahre jetzt. Also hast du auf jeden Fall schon schnell gepackt. Hast du dann auch parallel noch andere Kampfsportarten gemacht, weil gerade für MMA, wenn man jetzt nur Grappling hat, gut, damals ging es vielleicht, aber gerade heutzutage brauchst du natürlich alles. Wie war das dann bei dir so?
Ja, ich habe mir damals, gab es einen Ringerverein bei mir in der Gegend, da habe ich dann erstmal angefangen, auch ein bisschen Ringen zu trainieren und genau, dann bin ich aber auch zu einem größeren Ringerverein gefahren, da waren so 40 Minuten von mir weg, ich bin nach Frankfurt gefahren, nach Hanau, habe dort eben Gleichgesinnte gesucht, die auch MMA oder Jiu-Jitsu gemacht haben oder das Ganze dann so ein bisschen kombiniert haben. Und ja, da bin ich zu der Zeit viel in der Gegend unterwegs gewesen, ja. Und ja, habe einfach geguckt, ja, wer da Bock hatte zu trainieren, ja.
Ja, in den guten alten Zeiten, so haben das viele Leute damals gemacht, von Gym zu Gym, mit allen möglichen Leuten trainiert, mit den Besten. Ich hatte zum Beispiel auch John Hackelman bei mir im Podcast, der Trainer von Chuck Liddell, und der hat mir das auch damals gesagt. So ähnlich hat das bei Chuck auch angefangen, kam auch vom Karate und Ringen, halt College Wrestling, was halt alle in Amerika oder viele gemacht haben. Und da musste man damals ja auch gucken. Das heißt, du warst ja auch so in der Zeit halt, wo alle geguckt haben, okay, wo kann ich das Beste lernen, mit wem kann ich trainieren. Hast du
Ja.
dann auch Striking dazu noch gemacht oder kam das dann erst, wo du mit MMA richtig angefangen hast?
Ja, ich hatte damals ein guter Freund von mir, war Boxer, langjähriger Boxer. Der hat mir damals, mit dem habe ich ein bisschen Boxen trainiert immer. Dann bin ich eher zu einem anderen Freund, der Thai-Boxen unterrichtet gehabt hat, auch hier bei mir in der Nähe, ja, und habe dort angefangen, ein bisschen Thai-Boxen zu machen. Und ja, überall, wo es die Möglichkeit gab, was aufzuschnappen, ja, habe ich die Gelegenheit genutzt, sozusagen, ja.
Ja, das hat auch sehr, sehr wichtig. Du bist natürlich auch sehr wissbegierig. Du hast natürlich auch mit vielen Legenden trainiert. Bist ja auch Black Belt unter Dean Thomas, wenn das so stimmt. Soweit,
Genau,
den hatte ich auch mal
ja.
im Podcast. Und auch ein super Typ, der ist wirklich sehr, sehr gut, was Jiu-Jitsu betrifft.
Auf jeden Fall, ja.
Wie ist das dazu gekommen? Bist du dann nach Amerika gereist und hast dann einfach in seinem Gym trainiert oder wie kam es dazu?
Es kam dazu, dass den Thomas hat das MMA und Jiu-Jitsu-Training bei uns im MMA Spirit eine Zeit lang geleitet und hat eben auch ja, als ich frisch zu Bellator gekommen bin und das Turnier gekämpft habe, das hat er eben auch von dort aus schon im Prinzip mitbegleitet und hat auch die Vorbereitung für die Kämpfe eben ja gesehen und auch, wie gesagt, teilweise begleitet. Und ja, in dem Turnier habe ich ja zwei Kämpfe durch Submission gewonnen.
Ja.
Und danach war das dann so der Punkt, wo Din gesagt hat, okay, jetzt kriegst du Black Belt, ja. Und ist natürlich eine Riesenehre für mich gewesen, gerade von ihm, jemandem, der so tief in dem Sport drin ist, ja, und so viel Hintergrundwissen und so eine große Erfahrung hat. Ist es eine Riesenehre, den Schwarzgurt von ihm zu bekommen. Und ja, wie gesagt, den zweiten dann vor noch nicht allzu langer Zeit auch von ihm. Weil ist schon eine große Ehre und ja, bin ich sehr stolz drauf.
Definitiv kannst du, glaube ich, auch sein, weil ich meine, das Wissen, was der hat und sein Ground Game, also Grappling, ist natürlich schon Next Level. Und gerade wenn man das dann von ihm bekommt, den Schwarzgurt, war ja bei Tyron Woodley damals auch so, als er den Kampf dann gewonnen hat gegen Darren Till durch diesen Darce Choke, wo er dann den Schwarzgurt auch von ihm bekommen hat.
Ja.
Das ist natürlich sein spezieller Moment. Ich meine, du kämpfst ja schon seit 20 Jahren auf dem höchsten Niveau. Das ist schon krass, das muss man erstmal schaffen.
Ja, also es ist immer auch ein bisschen, ja, wenn ich so zurückgucke, es kommt mir, wenn ich dann so die Jahre sehe, 20 Jahre, es kommt mir krass vor, ja. Also irgendwie, ja, das halbe Leben. Aber es ist, ich genieße das auch immer noch, eben Wettkämpfe so vor mir zu haben als Herausforderung und immer noch da zu sein, aktiv auf dem Level kämpfen zu können.
Definitiv. Ich glaube, das sieht man dir auch an, weil du hast echt immer spektakuläre Kämpfe gehabt. Gerade Bellator, das wird vielen was sagen. Da gibt es ja auch einige Kämpfe noch auf YouTube. Und du hast auch selbst in den Championship-Fights warst du immer sehr, sehr gut dabei, wo auch viele sagen, ach, den einen oder anderen hättest du auch gewonnen. Das waren halt auch immer knappe Geschichten. Aber ne, du warst halt wirklich immer Top-Tier, wie man so schön in Amerika sagt. Und das schafft natürlich auch nicht jeder. Selbst die Leute, die in Amerika schon von den Besten gelernt haben, sind auch nicht direkt immer auf dieses Level gekommen. Also das ist schon echt mega Respekt.
Ja, wie gesagt, mit dem Team an meiner Seite, wie dem MMA Spirit, ist es auf jeden Fall, gerade mit dem Team ist es möglich, so lange eine Karriere aufrechtzuerhalten, weil eben ich diese Leute um mich habe, die, ja, die auf mich eingehen, auf das Training eingehen, Und deshalb ist meiner Meinung nach mein Team sehr, sehr entscheidend in Bezug auf meine Karriere und auch die Dauer und Länge meiner Karriere.
Definitiv. Also ich meine, du hast ja zum Beispiel Trainingspartner wie Christian Eckerlin, den du, glaube ich, auch schon 15, 16 Jahre so
Ja.
trainierst oder in Kontakt bist. Und wenn man diese langjährigen Partner hat, das sieht man auch immer bei den Besten, beispielsweise wie bei Habib jetzt oder Islam zum Beispiel, die auch seitdem die Kinder waren, immer zusammen trainiert und das ganze Team und die erfolgreichsten Leute oder GSP zum Beispiel auch, haben immer ein Team, mit dem die locker 10, 15 Jahre oder so schon immer trainiert haben. Und da spielt es dann auch ein und merkst natürlich auch dann direkt einen Unterschied.
Absolut, hundertprozentig.
Wie war das für dich so die Anfänge, als du angefangen hast mit MMA, wenn du das jetzt mit heute vergleichst? Klar, zum einen natürlich, heute gibt es viel, viel mehr Möglichkeiten und Geld ist natürlich da auch ein bisschen mehr drin als damals. Aber was würdest du sagen, sind für dich so die größten Unterschiede zwischen damals und heute?
Auf jeden Fall, zum Beispiel ein Gym wie das MMA Spirit, wenn du heute den Wunsch hast, MMA-Kämpfer zu werden, dann kommst du ins MMA Spirit und du hast alle Möglichkeiten, Profi zu werden, ja, von wirklich Zero Wissen über Kampfsport
Ja.
zum absoluten Profi und natürlich auch mit der ganzen Facility, mit dem Kraftsport, allem drum und dran, ja, diese Möglichkeit war damals eben auch überhaupt nicht gegeben. Und natürlich kannst du dir viel mehr Informationen heutzutage holen über Social Media, über YouTube. Du kannst im Prinzip fast jedes Event live mitverfolgen. Ja, es ist sehr, die Möglichkeit ist einfach da, ja, weil über Streaming-Kanäle, über die sozialen Medien und eben, ja, das Informationsmaterial ist einfach gigantisch, ja. Und trotzdem, dass dieses Informationsmaterial da ist, am Ende musst du auf die Matte gehen und du musst arbeiten und du musst
Ja.
im Prinzip den Arsch aufreißen, wenn du ganz nach oben willst.
Das stimmt. Also das ist so eine Sache, die wird sich nie ändern, egal ob von vor 40, 50 Jahren oder jetzt. Man muss
Ja.
immer Gas geben, so diese Oldschool-Mentalität, dass man halt richtig Feuer gibt. Also das ist, was auch viele Coaches mir sagen, die halt schon sehr lange im Game sind, dass die Einstellung, das aber glaube ich allgemein in der Gesellschaft, die Einstellung zum Erfolg hat sich bei vielen halt geändert, weil heute ist alles halt leichter, wie du auch schon gesagt hast, und dann sind Leute halt auch verwöhnt. Und damals musste man sich vielleicht mehr erarbeiten und die Leute hatten ein bisschen mehr Biss gehabt.
Ja, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es so einen großen Unterschied ist von früher zu heute, ob Leute mehr Biss oder weniger gehabt haben. Ich bin, glaube ich, davon überzeugt, wenn jemand es möchte,
Schafft das auch.
dann tut er alles dafür, ja, egal welche Möglichkeiten er hat oder nicht. Ja. Ich
Das
meine,
stimmt.
wie gesagt, zu dem Zeitpunkt, als Christian und ich damals trainiert haben, gab es teilweise keine Duschen, ja, was weiß ich, ja, sage ich mal, nicht die optimalsten Bedingungen, um eine gute Vorbereitung zu haben. Und trotzdem, ja, war jetzt Christian in einer ausverkauften Halle von 10.000 Leuten, ja, und hat eine brutale Show abgeliefert, ja, für deutsches MMA, für Frankfurt, ja. Und ausverkaufte Halle, 10.000 Leute, Wahnsinn, ja. Ich meine,
Schafft
klar,
das.
jetzt heute sehen die Leute, okay, alles ist da, das Umfeld, Spirit und so. Ah ja, aber das war früher eben nicht da. Und das ist eben der Unterschied, dieses, wenn du das möchtest, bleibst du einfach dran und gehst einfach weiter, hast Spaß dran und der Weg wird immer, immer voranschreiten.
Das stimmt, ja, und ihr habt euch ja auch alles erarbeitet, dass halt dieses Level heute so ist oder dass man die Möglichkeiten hat. Das hilft natürlich auch gerade halt so was medizinische Versorgung. Glaube ich, betrifft oder mit
Noch,
den ganzen Physios und sowas, ne? Darauf achtet man ja, glaube ich,
ja.
jetzt mittlerweile noch ein bisschen mehr als damals. Wie ist das bei dir so? Achtest du da ein bisschen stärker auf Regeneration als vielleicht früher?
Absolut. Also heutzutage, also gerade in meinem Alter, Regeneration spielt eine Riesenrolle. Wir haben einen super Tuffer, einen super Physio bei uns im Gym, ja, der mich immer wieder gerade biegt. Ich mache Eisbäder regelmäßig. Ich mache Wim Hof Atmung und
Das ist sehr gut, ja.
das sind alles, also das gehört genauso zum Training dazu, wie das Training auf der Matte selbst, ja. Also zumindest für mich, ja.
Ja, definitiv. Wie hast du das damals gemacht mit dem Team? Oder wenn du dich vorbereitet hast, hast du das auch ähnlich wie GSP gemacht? Du musstest zu den Trainer gehen, denen das dir alles ein bisschen selber zusammenstellen, das Training, das Camp? Oder hast du da auch schon damals schon Leute, die so ein bisschen alles für dich zusammengestellt haben?
Also ganz am Anfang habe ich das eigentlich so mehr oder weniger nach Gefühl gemacht, ja, habe einfach trainiert, einfach trainiert, gemacht, was ich damals als gut empfunden habe, ja, oder für mich wertvoll. So richtig Struktur ist eigentlich erst reingekommen, als ich mit meinem heutigen Manager Nils Schlegel zusammengearbeitet habe, angefangen habe zusammenzuarbeiten. Der hat dann wirklich so ein Trainingscamp wirklich von A bis Z zusammengestellt und hat, da war dann wirklich alles durchgeplant. Ja, das war auch sowas, was er gesagt hat: Ey, ich will, dass du trainierst und dass du dich darauf fokussieren kannst, aufs Training. Und ja, und da wurde es dann richtig professionell. Und das waren dann auch dann relativ kurz danach die Anfänge des MMA Spirits, wo es dann eben nochmal Levels nach oben gegangen ist.
Ja, das hilft natürlich auch sehr, sehr viel, wenn man sich nicht Kopf machen muss. Okay, jetzt muss ich dann da zum Wrestling-Coach oder hier muss ich das noch organisieren und wie ist das mit der Ernährung und so. Also ich glaube, das spielt ja auch eine sehr, sehr wichtige Rolle, dass man da auch den Kopf frei hat, ne?
Auf jeden Fall. Also es nimmt alles Energie. Es beansprucht alles Energie. Und ja, das Wichtige ist, sich aufs Wesentliche in meinen Augen zu konzentrieren, aufs Kämpfen, aufs Trainieren und da den Fokus eben zu haben.
Ja, wie lange ist das bei dir schon so? Also wenn es okay ist von der Frage, dass du von MMA leben kannst, beziehungsweise genau nur dich darauf fokussieren kannst, weil am Anfang ist natürlich klar, muss man auch irgendwie, wenn man keine Unterstützung hat, nebenbei noch arbeiten oder so. Wie lange ist das jetzt schon, ja, wo du sagst, okay, jetzt kann ich mich wenigstens nur aufs MMA konzentrieren?
Ja, das, also ich hatte ja früher eine eigene kleine Schule, ja, mit der habe ich im Prinzip ja, mir das ermöglicht, kämpfen zu können, weil ich über die Schule die Einnahmen hatte. Aber so richtig von MMA leben zu können, das ist eigentlich dann mit dem MMA Spirit gekommen, ja. Beziehungsweise auch vorher mit dem, dass eben Nils mein Manager geworden ist und da so eine Struktur reingebracht hat und die richtigen Sponsoren an Land geholt hat und dann die Kämpfe sind ja dann dementsprechend auch richtig gut aufgebaut gewesen und zu den richtigen Organisationen. Ja. Ich habe immer die Einstellung gehabt, mir konnte es immer, egal welchen Gegner vorwerfen, ich habe nie im Prinzip nie Nein gesagt. Ja.
Ja, das stimmt.
Aber in meinen Augen ist ein guter Manager einfach auch jemand, der sagt, ey, guck mal, der Kampf, ey,
Ist
der
noch zu
ist.
früh, oder?
Ja, oder nicht zu, das ist jetzt zu kurzfristig, oder du brauchst für den eine konkrete Vorbereitung, oder du brauchst für den Kampf das und das, ja. Die Kämpfereinstellung in meinen Augen sollte immer sein, ja, klar kämpfe ich. Der Manager, der schaut sich das Ganze von außen an und sagt, okay, was brauchen wir dafür? Haben wir die Möglichkeiten, alles zu gewährleisten, um dich optimal vorzubereiten? Und dann machen wir das Ding, ja. Und ja, wie gesagt, zu Nils habe ich so ein krasses Vertrauen, dass ich auch sagen kann, ja, ich kann das, da Vertrauen habe ich von Tag 1 dran vertraut und ja, es läuft immer noch. Ja, das
Ja,
ist, glaube ich,
stimmt.
ein Zeichen dafür, dass das eine krasse Arbeit war.
Definitiv. Und das hat auch sehr wichtig, dass man die wichtigsten Leute immer um sich herum hat, dass man auch jetzt keinen zu großen Kreis hat, weil ich glaube, das machen halt auch viele falsch. Die lassen halt zu viele Leute in den inneren Kreis und dann, wenn zu viele Leute mitreden, dann kann es auch sein, dass jetzt ein bisschen kaputt gemacht wird oder der eine sagt, okay, mach das und investier da und da. Und ich glaube, immer die erfolgreichsten Fighter oder egal in welchem Sport, die haben immer einen sehr engen Kreis gehabt mit den wichtigsten Leuten und der bleibt dann auch zusammen.
Absolut. Ich glaube, das pendelt sich so auf eine natürliche Art ein. Ja, braucht man gar nicht, oftmals gar nicht viel machen. Ja, also zumindest war das bei mir so.
Das selektiert sich davon alleine schon, wo du
Ja,
siehst, okay,
genau.
das passt und das sind nur falsche Leute oder die wollen nur ein bisschen was von deinem Erfolg oder sonst was.
Ja.
Nur natürlich auch aufpassen. Das stimmt. Wie fühlst du dich jetzt so? Weil jetzt ist so vier Wochen vor, knapp 4 Wochen vom Kampf. So, wie geht's dir jetzt? Also ich meine, du bist ja immer topfit, sieht man ja auch in den Fotos und Videos. Wie fühlst du dich zurzeit?
Ich fühle mich super. Die Vorbereitung läuft gut. Wie gesagt, jetzt kommt so der Endspurt im Prinzip schon. Noch 3 Wochen in Deutschland. Dann fliegen wir rüber. Letzte Woche ist noch Gewicht machen. Und ja, wie gesagt, jetzt geht es darum, fit zu bleiben, gesund zu bleiben und so nach Chicago zu kommen und dann abzuliefern.
Ja, und da bin ich mir auch ziemlich sicher, dass du abliefern wirst, weil eins kann man bei dir definitiv nie sagen. Also du hast nie irgendwie einen Kampf gescheut, du hast immer abgeliefert, hast auch immer sehr spektakuläre Kämpfe gehabt. Ich mag auch deine Kicks, muss ich sagen, gerade für mich halt auch vom Kicking-Background. Also für mich, ich
Okay.
habe zuerst mit Thai-Boxen angefangen und dann 2 Jahre später Taekwondo und dann vor 5 Jahren natürlich auch Boden zusätzlich, weil John Hackelman hat eine Sache mal zu mir gesagt, wo ich den Podcast hatte und das hat mir die Augen geöffnet, aber zum Glück habe ich das schon so umgesetzt. Er hat gesagt, du willst kein Partial Artist sein, sondern ein Martial Artist. Und was er damit meint ist, es gibt zum Beispiel viele Leute, die machen halt nur Stand oder nur Boden und vernachlässigen alles andere. Und der meint halt, du brauchst halt 4 Sachen. Striking, irgendwas von Striking, Wrestling, Jiu-Jitsu
Ja.
und dein Strength and Conditioning, also Krafttraining, das ist halt auch wichtig. Wenn eine Sache davon vernachlässigt ist, dann bist du halt kein ganzer Kampfsportler, Kampfkünstler, sondern
Ja.
fehlt dir halt ein bisschen was, weil du halt alles brauchst.
Absolut. Ja.
Wie gesagt, da hast du echt sehr gute Kicks, muss man schon sagen.
Ich danke dir.
Sehr, sehr gerne. Wer ist so bei dir, du hast ja natürlich auch mal viele verschiedene Coaches, wer ist so dein Hauptcoach, dein Main Coach, der so ein bisschen alles zusammen macht, was Training betrifft?
Das ist wirklich ein zusammengesetztes Konstrukt vom Team. Der Nils hat einen großen Teil, der Mohamed Owali, der Striking Coach,
Ja.
natürlich auch einen großen Teil, Rasa und Saba fürs Ringen und Mehdi im Boden und der Fabrizio, unser Strength and Conditioning Coach. Und im Prinzip, sobald eben ein Kampf steht, schaut sich jeder die Gegner an und dann wird so zusammengewürfelt, ja, und jeder, der so seinen Part hat, gibt so sein Input dazu und am Ende gibt es halt so ein gutes Gesamtkonstrukt, ja. Also wie gesagt, ich gucke mir auch am Anfang meinen Gegner an und dann auch eigentlich nicht mehr so viel, ja, weil ich mich sehr auf das eben konzentriere, was mir eben meine Coaches von außen geben und ich da eben auch ein Riesenvertrauen drin habe.
Ja, das ist natürlich auch sehr, sehr wichtig. Ich meine, du hast auch sehr, sehr gute Coaches und ich meine, Coach Wally ist auch also sehr, sehr bekannt. Auch in Amerika hat er schon viel geleistet in den verschiedenen Gyms und selber sein eigener Kampf-Background. Also das ist schon, du hast da wirklich Top-Leute definitiv und so ein eingespieltes Team kann natürlich auch sehr, sehr viel helfen. Ne?
Auf jeden Fall. Sehr, sehr wichtig.
Wie ist so deine Vorbereitung allgemein? Magst du eher so ein kurzes Camp? Weil viele, also so GSP hat immer gesagt, als er dann so älter als 30 war, hatte er so diese 6 bis 8 Wochen Camps gemocht. Was ist bei dir so 12, 10 Wochen? Was ist dir so am liebsten?
Ich kann es gar nicht so konkret in Wochen im Prinzip fassen, weil ich trainiere durchgängig. Ja? Wenn ich jetzt keinen Kampf anstehen habe, dann nehme ich mir auch öfter mal wahrscheinlich einen Tag raus, so für die Familie oder zur Regeneration. Und ja, wenn ich dann im Prinzip einen Kampf anstehen habe, dann wird das Ganze konkreter von den Einheiten her. Ja. Aber im Prinzip bin ich durchgängig im Training. Deshalb kann ich auch, wenn zum Beispiel ich in der Vorbereitung bin und mal 2 Tage oder sogar 3 Tage draußen bin, ist es überhaupt nicht schlimm, weil ich eben konstant
Ja.
ein Trainingspensum habe. Und
Natürlich, du
wie du
lässt es
selbst
auch nicht
sagst,
wirklich gehen,
wie du, nee, also ich esse natürlich größere Portionen, aber im Prinzip bleibt es bei der Substanz, ja, bei dem, was ich esse, ja. Und wie du schon sagst, Mixed Martial Arts besteht aus so vielen Faktoren, ja. Es gibt immer was zu lernen, ja. Und
stimmt.
deshalb muss man dranbleiben.
Auf jeden Fall. Ja, also was man bei dir halt gesehen hat, weil es gibt ja viele Fighter, die sind so, die gehen dann so richtig, die blowen dann so richtig ab, wie man im Englischen sagt, die lassen sich gehen, die, sobald Fight vorbei ist, fressen die richtig viel, müssen dann voll viel Gewicht abkochen, aber bei dir ist das, glaube ich, nie so wirklich der Fall, ne?
Ich kann nicht sagen, dass das bei mir nie der Fall gewesen ist. Ich glaube einfach, mein Körper hat sich so ein bisschen dran gewöhnt, ja. Worauf ich halt versuche, so zu achten, auch wenn ich jetzt in der Off-Season bin, dass ich halt mich gesund ernähre, wenig Zucker zu mir nehme, wenig verarbeitete Lebensmittel, weil ich einfach grundsätzlich gemerkt habe, dass das meinem Körper
Trägt
gut
nichts.
tut, ja.
Ja.
Und ja, auch so viel leichter eine gewisse Form halten kann, ja. Und deshalb ist auch nicht so schlimm, wenn ich halt größere Portionen esse, weil ich einfach weiß, es ist qualitativ sehr hochwertig. Ja.
Ja, ich meine, du verbrennst ja auch sehr, sehr viel, das muss man auch,
Ja.
also jeder, der Kampfsport intensiv betreibt, der weiß selber, dass wir da auf jeden Fall gute Mengen essen können und dann nochmal ein Profi, so wie du, wenn man zweimal am Tag oder sogar vielleicht teilweise dreimal am Tag trainiert, dann kann man natürlich schon sehr, sehr viel essen. Was ist so dein Gewicht so meistens off-season, wenn du das sagen kannst oder möchtest, so maximal?
Ja, Off-Season bin ich maximal, lass mir weg. Ich bin so um die 75 Kilo, ja, 74, 75.
Geht ja noch das sehr, da musst du nicht ganz so viel abkochen. Also da haben schon Leute definitiv mehr abgekocht für das Gewicht. Also das ist ja noch okay.
Macht keinen Spaß, aber je strukturierter man es angeht, je besser man die Diät plant und alles, desto angenehmer kann man es sich gestalten.
Und du guckst dann natürlich auch, dass du schon vor dem Weight Cut, dass du schon auch über die Ernährung, sage ich jetzt mal, 3, 4 Kilo schon in der Zeit
Ja,
so verlierst.
absolut. Auf jeden Fall. Also, das ist ein absolutes Muss. Also, sobald ich so die letzten 5 Wochen gehe, dann wird das auch mit der Ernährung sehr, sehr geplant, sehr strukturiert. Ja.
Ja, das ist natürlich wichtig, bevor du so einen schlechten Cut hast. Ich meine, du hast auch einen Vorteil, du hast auch viel Muskeln, das heißt, dann geht schon auch Wasser raus. Anders als die Leute, sage ich jetzt mal, die ein bisschen fetter sind oder speckiger, dann ist das natürlich ein bisschen schwieriger mit dem Weight Cut. Wie viel cuttest du dann so in den letzten Tagen so bei dir? Was ist es meistens?
Ja, ich versuche das eigentlich so Stück für Stück runterzubrechen und dann, ich kann es dir gar nicht genau sagen, aber dass ich dann so am Ende in die Wettkampfwoche mit so 71, zwischen 71 und 72 gehe. Ja.
Ja, ich meine,
Das
das ist
ist
nicht
optimal, wenn
ja, das ist
alles
nicht
gut
krass,
läuft.
das stimmt. Das stimmt. Da haben andere, wie gesagt, schon in 2 Tagen 10 bis 20 Kilo runtergemacht. Bei dir ist es ja nichts. Also, wenn man das, jetzt sage ich in Anführungsstrichen, ja.
Ist ja auch immer gewichtsklassenabhängig, muss ja immer auch prozentual zum Körpergewicht
Das
zählen.
stimmt.
Ne? So die höheren Gewichtsklassen, die haben nochmal mehr Volumen,
Klar.
sag ich mal. Ja. Aber egal wie es ist, es macht keinen Spaß.
Das stimmt.
Ja.
Am liebsten wäre, glaube ich, jeder Heavyweight, sodass man nie cutten muss. Aber gut, wir sind halt nicht alle 1,90 oder noch größer, dass man dann so viel wiegen kann. Das ist dann halt so, ne?
Auf der anderen Seite hat es mich auch dazu gebracht, mich sehr mit Ernährung auseinanderzusetzen. Und was ein sehr großer Vorteil für mich jetzt einfach ist. Also ich fühle mich einfach wesentlich besser, auch im Alltag, wenn ich mich nach nach meinen Mustern ernähre, wie ich es einfach optimal sehe.
Ja, kochst du selber oder hast du jemanden, der für dich kocht, einen Chefkoch oder sonst was? Oder wie hast du das
Also
bisher gemacht?
meine Frau kocht ab und an, auf jeden Fall auch, ja, aber meistens koche ich schon selbst, ja. Ich mag das auch, ja. Wenn man kocht, vergeht ein bisschen der Hunger.
Ja, das stimmt. Und man beschäftigt, wie du halt gesagt hast, mit der Zeit beschäftigst du dich halt auch mehr und mehr mit der Ernährung, weil da musst du überlegen, okay, wenn du nicht Bock hast, jeden Tag Hähnchen, Reis und Brokkoli zu essen, so standardmäßig, da muss man auch ein
Ja.
bisschen überlegen, was man an Rezepte so machen kann, ne?
Ja.
Deswegen, ich glaube, da bist du echt schon sehr top aufgestellt, auch allgemein der Lebensstil, wie du das Ganze handhabst, finde ich echt sehr gut, auch mit allen Leuten, denen man so spricht. Also jeder hat nur Gutes über dich zu verlieren von den ganzen Leuten aus der
Danke.
Kampfsportszene, die ich kenne. Also ich sage nicht umsonst Legende, weil wirklich, also du bist echt ein Pionier des Sports. Es gibt sehr wenige, glaube ich, auch noch so, die noch aktiv sind von damals, die angefangen haben, also in Deutschland, was MMA betrifft, und du bist immer noch dabei. Das ist schon, also wie gesagt, echt mega. Wie lange hast du noch vor, das zu machen? Ich meine, du bist fit, kannst vielleicht auch wie Joel Romero bis 44, 45 noch Gas geben.
Ja, schauen wir mal. Ich habe jetzt, also ich muss sagen, früher habe ich die Frage immer ein bisschen anders beantwortet. Da habe ich immer gesagt, ja, so lange wie es geht und hin und her. Schlussendlich geht es darum, wie lange hat man Spaß daran und wie lange ist
Also.
man körperlich in der Lage, das zu machen. Ja? Und wie gesagt, im Moment, ich habe Spaß daran, ich genieße es und ich freue mich ja, auf meine Kämpfe, ja, und ich freue mich auf den nächsten Kampf. Und deshalb mache ich den nächsten Kampf, ja.
Ja.
Und danach werde ich wieder in mich gehen und gucken und dann geht's weiter, weil es bringt nichts, also bringt nichts, einfach zu weit vorauszugucken und zu sagen, ja, ich mache das bis zu dem Jahr oder bis ich so alt bin, weil am Ende, wenn morgen der Drang, das zu machen, in den Käfig zu gehen, nicht mehr da ist, dann ist es halt so und das ist auch okay, ja. Aber wie gesagt, im Moment, ich genieße das, ich freue mich und deshalb wird in Chicago, wenn die Fetzen fliegen.
Auf jeden Fall wird gerockt und ich denke, dass du auch noch viel Erfolg haben wirst. Also ein paar Jahre hast du sicher noch vor dir, sag ich mal, so ein paar gute Kämpfe werden die Zuschauer sicher noch erwarten. Also ich kann immer nur sagen, deine Kämpfe waren immer top, spektakulär und deswegen bist du auch immer noch auf dem Top-Level und ich hoffe, dass da auf jeden Fall noch einiges geht für dich.
Danke dir. Vielen Dank.
Sehr, sehr gerne. Ja, hast du sonst am Ende irgendwelche Worte noch zu sagen an die Fans, irgendwelche Tipps noch, irgendwas, was du promoten willst oder so?
Hey, schaut euch meinen Kampf im November auf jeden Fall an. Ja. Ich hoffe, es wird einen coolen Streaming-Kanal geben, wo man Bellator verfolgen kann. Ja. Ich bedanke mich bei all meinen Fans, bei meinem Team für den Support. Ja. Es bedeutet mir wirklich viel, auch diesen langen Support zu haben und immer wieder vor den Kämpfen diese Energie zu spüren, ja, diesen Push und das ist einfach, bin ich von Herzen dankbar, ja. Und ja, ihr seid mit mir in Chicago auf jeden Fall dabei.
Definitiv. Also ich werde auf jeden Fall gucken, dass ich den Kampf auch irgendwie gucken kann. Ich weiß, wenn es Pay-Per-View ist, dann natürlich perfekt. Ansonsten gibt es bestimmt irgendeine Streaming-Option, wo man das gucken kann. Bellator macht das ja auch mittlerweile so ein bisschen wie UFC. Nach einer Zeit bestimmte Kämpfe gibt es auch in voller
Genau.
Länge auf deren Kanal. So, da gibt es sicher auch nochmal Möglichkeiten. Ansonsten vielen Dank auf jeden Fall für deine Zeit. Also für mich ist eine Riesenehre, dass du das machst, weil es gibt ja immer so Leute, die sind, sag ich mal, so Big League-mäßig. Also wenn man den schreibt wegen Podcast und sonst was, dann sagen die oft nein, hatte ich auch bei einigen UFC-Kämpfern. Ja, aber deswegen, wie gesagt, fühle ich mich auf jeden Fall geehrt, dass wir das machen konnten.
Sehr gerne, danke dir fürs Gespräch.
Gerne, gerne jederzeit wieder und vielen Dank an alle fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Los, ciao.
Tschüss.
Das war's von The Martial Arts Show 2.0. Ich bin euer Podcast-Host Khalid und mein Gast heute war Daniel Weichel. Wir haben über seinen Werdegang zum Kampfsport geredet, über die bescheidenen Anfänge in Deutschland, der Weg zum MMA, was ihn den Weg ermöglicht hat, geebnet hat, sein Training, seine Vorbereitung, ein paar Tipps und Tricks für die Leute, sein nächster Kampf und vieles mehr. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank fürs Zuhören. Vergesst auf jeden Fall nicht, bei ihm vorbeizuschauen, wenn ihr mehr über den Podcast wissen möchtet, auf Spotify, iTunes und alle möglichen Audioplattformen. Einfach The Martial Arts Show 2.0 eingeben. Dort werdet ihr mich finden. Vielen Dank für den Support. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.